Ja, Martin, was machen wir jetzt aus dieser Woche? Raus gegen Leverkusen, aber zu Hause gewonnen gegen Hoffenheim. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, wie ich mich an diesem Montag fühlen soll. Wie geht's dir?
Ähnlich. Ich habe beide Spiele gemacht, Leverkusen und Hoffenheim. Und das war natürlich eine herbe Enttäuschung. Das Pokal aus, ein möglicher Titel weg. Aber die Jungs haben es gut gemacht gegen Hoffenheim, haben sich so ein bisschen auch ja rehabilitiert, wenn man das so sagen darf. Eigentlich ist die Gefühlslage gerade wieder ganz okay.
Ja, vor allem also Hoffenheim mit den Spielen, die sie davor gemacht haben, habe ich gedacht, ja, der Name klingt jetzt nicht nach einem großen Spiel, der Tabellenstand aber schon. Und das hat man ja so ein bisschen auch in den Stimmen nach dem Spiel gehört, die du eingeholt hast. Kommen wir jetzt dann gleich später noch zu, aber da merkte man den beiden Jungs ja auch an, die wussten schon, da kommt jetzt hier nicht Laufkundschaft nach Dortmund. Also, was haben wir denn sonst noch vorbereitet?
Natürlich Rückblick auf alle BVB-Spiele. Du warst beim Torspiel der Frauen dabei.
Yes. Und anrufen tun wir auch noch jemanden, ne? Das hast du klar gemacht.
Nämlich? Ja klar, Felix Hirschnagel, der Trainer der U19, den rufen wir an und wir blicken auch noch auf Mittwoch, Christoph.
Ja, gibt es Champions League Heimspiel gegen Bodø Glimt aus Norwegen und natürlich vorher auch noch Youth League, also es wird nicht langweilig, deshalb legen wir mal schnell los. Mein Name ist Christoph Bökamp.
Mein Name ist Martin Ammeling.
Und jetzt geht's los.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Und damit hallo und herzlich willkommen aus unserem kleinen Studio an der B1. Martin hat gerade schon gesagt, viel Sauerstoff ist nicht drin in dem Raum. Also
machen wir schnell heute für euch.
Wir ziehen das jetzt hier durch. Ja, vielleicht für euch. Wir dürfen nicht genau verraten, was wir alles gedreht haben, aber gestern beim Hoffenheim-Spiel war tatsächlich Großkampftag hier für uns bei BVB TV. Wir sind, glaube ich, mit 5 Teams ausgerückt und haben dieses Spiel aus den unterschiedlichsten Perspektiven mit teilweise sehr spannenden Protagonisten, wie die so ein Spiel erleben, aufgezeichnet. Da sind auch ein paar dabei, die hat man, glaube ich, noch nie gesehen, wie die so ein Spiel erleben. Und ich glaube, die Einblicke, die könnten ganz cool werden. Und ja, hier wird jetzt gerade, also wir haben die Tür zugemacht, aber vor der Tür wird jetzt noch gerade fleißig Equipment von links nach rechts geräumt. Und
bisschen chaotisch da drüben.
Genau, also ihr könnt es nicht sehen, aber hinter Martin steht noch eine Leiter und diverses andere Equipment. Für einen Podcast ja nicht so schlimm. Also, ich denke, wir sollten anfangen wie immer und das sind die Schlagzeilen zum Spiel der Profis. Martin, fang mal gerne an.
Ja, der Westen schreibt, Kovac-Kritiker verstummen.
Und der Kicker titelt, ein Angriff aus dem Lehrbuch. Dortmund schlägt Hoffenheim verdient und festigt Platz 3.
Und die FAZ meint, BVB gewinnt im Niko-Kovac-Stil gegen Hoffenheim.
Ja, dann da würde ich gerne mal anknüpfen und da habe ich auch mal reingeguckt, als ich die Überschrift gesehen habe. Was ist denn der Niko-Kovac-Stil, der Style? Und dann schreibt die FAZ folgendes, der BVB bot in Ballbesitzphasen eher solides Handwerk an als Schönheit und Inspiration.
Ja. Ich finde, Julian Brandt hat sehr gut ausgedrückt nach dem Spiel. Der hat gesagt, es war jetzt kein Spiel, wo man 10 Jahre später noch denkt, was ein geiles Spiel, aber es war eben ein sehr wichtiges. Also einmal natürlich aufgrund der tabellarischen Situation, aber eben auch, weil man nach der Enttäuschung im Pokal eine Reaktion zeigen wollte. Das haben die Jungs ja auch gemacht.
Ja. Ja, und also jetzt kommen wir auf die Schlagzeile vom Kicker. Also ein Angriff aus dem Lehrbuch meint natürlich das 1:0. Wir haben das ja mittlerweile auch bei Instagram, die 09 Ballpassagen, also 09 Pässe bis zum Tor. Jetzt habe ich es dann doch noch hingekriegt. Das ist schon geil. Also wirklich von Gregor Kobel bis hin zu Brandt ist das ein richtig starkes Tor. Und vor allem, also das, ich glaube, da geht Julia in den Stimmen auch nochmal drauf ein, geht ja immer unter bei solchen Sachen. Also der Kommentator, Marco Hagemann, wenn ich mich richtig erinnere, bei The Zone hat sofort gesagt, boah, stark von Jan Kuto, sehe ich auch so, ne, ganz toll, wie er dann aus der Mitte rüberzieht, Adeyemi ihn dann bedient und er den auch super. Aber Serhou Guirassy spielte auch eine ganz wichtige Rolle.
Ja, das hatte Julian Brandt ja auch erzählt. Serhou Guirassy zieht halt 2 Mitspieler auf sich und macht deswegen den Platz frei für Julian Brandt, der dann einfach nur einschieben kann. Also richtig gut gemacht tatsächlich.
Ja, so kommt der Ball nämlich dann aber auch überhaupt erstmal zu ihm durch da hinten. Ja, ja und dann, ich glaube, stark verteidigt ist so ein bisschen auch die, also wenn die jetzt nicht dabei war, aber das wäre für mich so ein bisschen die Überschrift des Ganzen. Und vielleicht ist das ja dann auch der Niko Kovac-Stil. Einfach eine Mannschaft, wie soll man das sagen, eine Mannschaft dafür zu begeistern, dass alles wegzuverteidigen ja einem auch ein gutes Gefühl geben darf.
Ja, die Basics müssen halt stimmen und das hat Niko Kovac, glaube ich, sehr, sehr gut den Jungs irgendwie beigebracht, beziehungsweise denen auch so in die DNA gelegt, dass man eben die Basics müssen stimmen, hinten dicht, vorne dann versuchen, das Spiel nach vorne zu tragen. Und ich glaube, das hat auch gestern gut funktioniert gegen Hoffenheim.
Ja, jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, du hast beide Spiele gemacht. Also falls ihr im Stadion wart, ihr habt seine Einwechslung nicht verpasst. Also er war auf der Pressetribüne.
Ich wäre bereit gewesen.
Ja, Trainer, ich 20 Minuten kann ich noch gehen. Deine Erwartungen vor dem Spiel hätten mich mal interessiert. So, ne? Wir lesen ja uns dann vor Bundesligaspielen eine Menge durch. Du kriegst eine Menge Zahlenwerk auch mit, aber man hat ja auch immer ein Bauchgefühl irgendwie für so eine Partie. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich da in der Kneipe saß, ich hatte da gar kein Bauchgefühl für die Partie. Also ich habe mich da wirklich hingesetzt und habe gesagt, mal gucken, was geht, mal gucken, was kommt.
Ja, ich sag mal, Leverkusen, sage ich schon, Hoffenheim hat uns ja auch in den letzten Partien, also das war jetzt nicht unbedingt unser absoluter Wunschgegner, nee, unser Traumgegner, da sah man manchmal nicht ganz so gut aus. Und ich sag mal, Niko Kovac hatte es ja schon in der PK vor dem Spiel gesagt, also, und hatte vor dieser guten Form der Hoffenheimer gewarnt. Also die Erwartungen an ein richtig schweres Spiel, die waren auf jeden Fall da, auch bei mir. Das hat sich dann auch irgendwie in der ersten Halbzeit ja auch bewahrheitet, also wo sich beide Mannschaften fast schon neutralisiert haben. Mhm. Also alle Statistiken sehr ausgeglichen, das 1-0 kurz vor der Pause war dann ja da so ein bisschen so der Dosenöffner, kann man sagen.
Ich muss auch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass sich beide sehr neutralisiert haben. Es war jetzt nicht so ein wahnsinniger Chancenwucher auf beiden Seiten. Wir hören jetzt mal rein, was die beiden gerade eben schon angekündigten BVB-Profis zu dir gesagt haben. Marcel Sabitz hast du unter anderem ans Mikro gekriegt.
Richtig.
Hut ab, weil das weiß ich aus eigener Erfahrung, das ist nicht mehr ganz so einfach. Der läuft auch gerne mal an einem vorbei. Wenn man ihn dann mal am Mikro hat, hat er aber meistens ganz gute Expertisen dazu zu geben. Und über Julian Brandt brauchen wir nicht reden, der den würde ich mir nach jedem Spiel wünschen, weil er einfach sehr, sehr gut, finde ich, Fußball erklären und beschreiben kann. Sein 200. Bundesligaspiel war es von Jula. Das dürfte einer der Gründe gewesen sein, warum du auf ihn zugegangen bist, oder?
Definitiv. Und natürlich auch wegen seines Tores. Und wir stellen fest, bei Julian Brandt, der Mann ist selbst erschrocken, wie die Zeit vergeht, wie schnell sie vergeht. Sabi, Glückwunsch zum Sieg gegen Hoffenheim. Niko Kovac hatte vor dem Spiel vor der Form der Hoffenheimer gewarnt. Wie habt ihr sie heute knacken können?
Ja, tatsächlich. Also sie waren in einem guten Lauf. Letztes Jahr nicht so erfolgreich, aber dieses Jahr umso besser. Deshalb, wir waren auf jeden Fall gewarnt. Aber ich denke, wir haben dagegen gehalten. Es ist kein einfaches Spiel gegen die. Die suchen sehr schnell die Tiefe, viel auf zweite Bälle. Und da muss erst mal klarkommen. Aber wir haben einen Kampf angenommen, spielerisch klar, Luft nach oben. Aber 2-0, das zählt am Ende und wir sind sehr glücklich darüber.
Gerade erste Halbzeit war sehr, sehr ausgeglichen. Wie schafft ihr es als Spieler da, geduldig zu bleiben? Weil das 1-0 fällt ja dann kurz vor der Pause.
Ja, man muss geduldig sein. In so einem Spiel entscheiden manchmal Kleinigkeiten. Wir haben nicht viel zugelassen. Sie haben, glaube ich, 2-3 Weitschüsse gehabt. Aber das war es dann auch. Wir haben schon 1-2 ganz gute gehabt mit Seru. Wenn er da früher abschließt, glaube ich, kann er das 1-0 machen. Tor spielen wir sehr, sehr gut heraus, das 1-0. Von dem her war ein Kampfspiel, wir haben es auf unsere Seite gezogen und das ist das Wichtigste.
Jule, erstmal Glückwunsch zum Sieg, aber natürlich auch Glückwunsch zu deinem 200. Bundesligaspiel für den BVB. Was bedeutet dir diese Marke?
Ja, das sagt mir eigentlich nur, wie schnell die Zeit hier vorübergeht. Ja, es ist verrückt. Also allgemein glaube ich, wie viele Bundesligaspiele ich schon machen durfte, nicht nur für diesen Verein, sondern ja auch für Leverkusen. Es ist verrückt. Aber nichtsdestotrotz fühle ich mich gut, fühle mich tatsächlich auch jünger, als ich tatsächlich bin und dementsprechend macht es mir weiterhin alles sehr viel Spaß.
Also Jule ist lange hier, der strahlt Ruhe aus, der ist sehr wichtig für uns. Fußball, ich hatte das auch drauf, er schießt immer wieder wichtige Tore, macht gute Vorlagen, ist immer fleißig und ja, wir sind sehr froh, dass er hier ist und dass er mit uns noch viele Spiele bestreitet.
Ja, ich finde, wir haben sehr gut rausgespielt, also von vorne bis hinten ein sehr, sehr schönes Tor, wenn man es sich nochmal in Ruhe anguckt. Über Felix, Schlotti, Jan, Seru landet dann wieder am Ende bei Karim und Jan und ja, Seru macht mir am Ende auch den Raum auf, indem er auf dem ersten Pfosten läuft, der zieht am Ende sogar 2 auf meinem Spieler mit und dadurch ist es für mich am Ende ein easy tap-in und das haben wir schon gut gemacht.
Einer, der so ein bisschen auch unter dem Radar läuft, ist Jan Couto. Du hast ihn gerade kurz erwähnt. Wie hast du sein Spiel heute gesehen?
Ja, ich wurde tatsächlich 1-2 Mal jetzt schon angesprochen. Ich glaube, das ist erstmal natürlich für ihn ein Erfolgserlebnis heute. Nicht nur das Spiel zu gewinnen, aber auch eine Vorlage zu machen. Ich beinahe hätte es sogar geschafft, wenn Seru das Ding noch verwehrt hätte, eine zweite Vorlage zu haben, wo er ein sensationelles Solo macht. Und das sind am Ende die Kleinigkeiten, die ihm natürlich das Selbstvertrauen geben und ihm, glaube ich, auch so ein bisschen in die Form bringen, die sich viele hier dann logischerweise auch wünschen. Es ist natürlich immer nicht so leicht, wenn du aus dem Ausland kommst und dann wird hier viel rotiert und du spielst jetzt nicht 4-5 Spiele am Stück, sondern du tauscht oft mit deinem Mitspieler, der auf derselben Position spielt. Aber ich freue mich für jeden Spieler, der ein Erfolgserlebnis hat und heute explizit auch für ihn.
Nach der Enttäuschung am Dienstag im Pokal, wie gut tut jetzt dieses 2-0 gegen Hoffenheim?
Ja, das war ein Dämpfer. Unsere Marschroute war eigentlich klar, wir wollen weiterkommen, wir wollen nach Berlin fahren. Den Traum oder das Ziel müssen wir aufgeben. Das ist halt so im Fußball, da musst du wieder aufstehen. Ich denke, heute mit dem Sieg haben wir wieder was für die Stimmung getan. Mittwoch geht es weiter und dann, wir wollen Siege, Siege, Siege. Und da tun auch Siege dann gut für Selbstvertrauen und das war gut heute.
Ja, am Ende wird ja jeder mal, oder schauen ja immer alle auf die Reaktionen, was passiert nach einem Misserfolg. Aber es war gut, es war jetzt sicherlich kein Spiel, wonach ich in 10 Jahren noch sagen würde, da haben wir ein geiles Spiel gemacht, aber trotz alledem war es ein extrem wichtiges Spiel aufgrund des Duelles, aufgrund des Spieltags, aufgrund der tabellarischen Situation und natürlich auch aufgrund der Reaktionen, die wir zeigen sollten, mussten. Und dementsprechend gelungener Sonntagabend.
Ja, gelungener Sonntagabend, sagt er. Und das unterschreiben wir so, oder?
Ja, absolut. Also in der Tabelle weiter Dritter. Jetzt mit 5 Punkten Vorsprung auf Leverkusen. Sieht ganz gut aus gerade für die Champions League Quali. Klar, ganz nach oben ist da noch so ein bisschen Luft Richtung Bayern. Aber mal gucken, was da noch geht.
Ja, und auch, dass Leipzig gewonnen hat. Ne? Weil du dann so denkst, so, komm, vielleicht rutschen wir an denen noch vorbei. Aber
ja, so ein 6-0 gegen Frankfurt, ja, das musste auch
da ist auch mal ein Statement, ne? Ja. Da kommen ja noch ein paar Spieltage. So. Am Mittwoch, das sollten wir nicht auslassen, wird ja schon wieder das Flutlicht in Dortmund angeknipst. Heimspiel gegen, jetzt muss ich sie richtig aussprechen, Bodø Glimt aus Norwegen. Ich hoffe, das war korrekt.
Die Norweger werden es dir verzeihen, falls nicht.
Unglaublich, ich weiß nicht, ob du dir mal Fotos, ich habe so ein paar Drohnenbilder gesehen von dem Stadion und von dem Ort und von der Gegend. Das wäre ja tatsächlich für mich was gewesen für eine Auswärtsreise. Ne? Also wahrscheinlich 500 Karten für einen Auswärtsblock gekriegt, so klein wie da alles ist. Aber das ist ja wirklich mal Champions League, die, ich will denen nichts Böses, aber die sich vom Reiseziel her nach Conference League anfühlt. Und was ja auch sehr charmant sein kann.
Absolut, absolut. Bodø Glimt hat aber noch keines seiner 5 Spiele gewonnen. Nein. 2 Remis, 3 Niederlagen, zuletzt eine sehr unglückliche 2-3 Heimniederlage gegen Juve. Ja, später Gegentor gegen Juve, das klingt so nach so einer recht bekannten Geschichte, ja, Christoph.
Das klingt nach einer sehr bekannten Geschichte. Aber ne, also man stelle sich vor, wir hätten damals in Turin sogar 3 Punkte geholt. Trotz alledem ist der BVB nun mal zur Erinnerung für euch nach 8 Spielen auf einem, finde ich, sehr guten 6. Platz. Denn die ersten 8 Plätze reichen ja für eine direkte Qualifikation zum Weiterkommen. Und falls ihr das nicht mitbekommen habt, das ist ein Kuriosum für mich, ist ja so ein bisschen auch in Norwegen, ist die Saison schon zu Ende. Also die halten sich jetzt nur noch fit für die Champions League. Also Bodø Glimt ist Zweiter geworden, 1 Punkt hinter Viking Stavanger. Viking?
Sag ich bestimmt, jetzt einfach mal.
Bestimmt. Bestimmt. Also das Team hält sich jetzt seit einer Woche nur für die Champions League und ja, natürlich auch noch für die folgenden Spiele fit. Ja, für uns würde ich sagen, ja, wie willst du das ausdrücken? Du musst es einfach gewinnen. Also auch mit Blick auf die Tatsache, dass wenn du die 3 Punkte holst, du hast ja im nächsten Jahr noch 2 schwierige Spiele, Tottenham auswärts, Inter zu Hause. Ich glaube, ohne einen Heimsieg wird es dann schon, da musst du hinten raus richtig performen, dass du dann noch wirklich unter die Ersten nachkommen willst.
Ja, definitiv. Aber ich glaube, man darf die Norweger jetzt auch nicht unterschätzen. Wir haben es gerade gehört, knappes 2-3 zu Hause gegen Juventus Turin und gegen Tottenham gab es ja ein Remis. Also eine Laufkundschaft ist dieses Team bestimmt auch nicht.
Wir sollten euch auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, vielleicht seid ihr auch nicht im Stadion dabei und könnt das auch nicht bei dem Streaming-Anbieter eures Vertrauens gucken. Wir haben da mal wieder was vorbereitet und zwar eine Watchparty ab 20.30 Uhr am Mittwoch auf Twitch. Ja, da gibt es auch einen BVB-Kanal, falls ihr den noch nicht kennt, und auf dem BVB-Kanal bei YouTube haben wir wieder hier 3 nette Leute sitzen in diesem Studio. Also ich kenne die Kombination schon, ich verrate sie euch aber noch nicht, aber es wird mit Sicherheit gut und es wird mit Sicherheit abwechslungsreich und da könnt ihr das Spiel zwar jetzt nicht sehen, aber ihr könnt 3 Leuten zusehen, wie sie das Spiel sehen, für euch kommentieren, ein paar Dönekes machen und vor allem habt ihr den Überblick auch über alle anderen Spiele und die Statistiken zu dem, was gerade passiert. Also Watch Party ab 20.30 Uhr am Mittwoch bei Twitch und YouTube.
Aber das dürfen wir schon verraten, ohne Christoph Bürkamp, der scharfe Dinge ist.
Ja, dieses Mal ohne mich. Ich arbeite im Stadion.
Na, immerhin.
Ja, wir drehen eine Doku zur Abwechslung mal.
Darauf könnt ihr dann bestimmt auch gespannt sein.
Ja, das dauert noch ein bisschen, bis die rauskommt, aber ja, wir sind immer dabei mit der Kamera. Kommen jetzt aber zur U23. Wenige Stunden vor der U23 hatten noch die Frauen im Stadion Rote Erde gespielt. Also der Platz wurde ordentlich beansprucht an dem Samstag. Aber zu den Frauen kommen wir gleich später noch. Am Nachmittag war dann eben die U23 dran. Heimspiel gegen eine andere U23, nämlich die vom SC Paderborn.
Ja, das letzte Regionalligaspiel in diesem Jahr für unsere U23. Gleichzeitig ja auch das erste Rückrundenspiel tatsächlich.
Ja.
Ein sehr schön herausgespieltes 1:0. Also Ben Hüning, der normalerweise auch sehr kopfballstark ist und auch für Tore bekannt ist, der fängt einen langen Ball ab. Der Paderborner bedient dann mit einem Traumpass, kann man nicht anders sagen, den startenden Babis Drakas. Der geht am Torhüter vorbei, schiebt ein tolles Tor und tatsächlich ein verdienter Sieg. Das Hinspiel war ja noch, ja, ein bisschen anders. Da haben unsere Jungs noch mit 0:3 verloren. Mittlerweile ist die U23 deutlich stabiler, muss man sagen. Aus den vergangenen 7 Partien hat das Team von Dani Rios jetzt 5 Siege geholt. Kann also guten Gewissens in die Winterpause gehen.
Ja, the trend is your friend, würde ich sagen, in dem Fall. Und sie haben ja noch so ein bisschen Schlagdistanz nach oben. Ich wollte auch noch sagen, also was mir vor allen Dingen gut gefallen hat, ist, dass ja, sie gewinnen am Ende 1:0, aber sie haben das Spiel halt echt auch dominiert. Also gerade in der ersten Halbzeit ein riesen Chancenplus. Also im Grunde genommen nach 30 Sekunden kann Arne Wessels schon den BVB in Führung schießen. Und Ben Hüning ist mal wieder zu einem Kopfball gekommen, völlig frei. Und eigentlich, wenn man die Mannschaft verfolgt, die U23, dann weißt du, wenn Ben Hüning frei zum Kopfball kommt, dann ist es eigentlich auch ein Tor. Aber der hat halt in der, ich glaube, 61. Minute da noch vorbeigeköpft, auch wenn einige im Stadion schon gejubelt haben. Aber dann hast du es ja korrekt benannt, ne? weil der BVB halt dann wirklich ganz hoch presst, kann der Paderborner Schlussmann Florian Prus nur so den Ball lang rausschlagen. Ja. Den fängt Ben dann ab und wirklich dann Top-Zuspiel. Richtig, richtig geiler Assist. Und eben ein super Jahresabschluss. Wobei, ist es so richtig ein Jahresabschluss? Weil klar, die Regionalliga West geht jetzt in die Winterpause. Der BVB steht auf Platz 5. Die Spitzenteams, hatten wir schon gesagt, sind in Sichtweite. Aber ich glaube, Urlaub macht von denen jetzt keiner, ne?
Ja, es gibt ja noch den Premier League International Cup, also eine Premiere für den BVB. Bei diesem Turnier treffen wir in diesem Monat ja auf die U21-Teams von Leeds United und Manchester United, also zwei ziemlich große Namen.
Ja. Und dann kommen irgendwie noch zwei mehr, die sind mir nur gerade entfallen. Aber wir haben im nächsten Jahr.
Aber erst im nächsten Jahr.
Ja, okay, im nächsten Jahr haben wir dann nochmal zwei.
Wir können doch vielleicht nochmal ganz kurz schauen, es gab ja auch ein U23-Debüt, Christoph. Mathis Albert hat ja seine erste halbe Stunde in der Regionalliga bekommen. Und das als 16-Jähriger, muss man sich mal vorstellen, also gut gespielt.
Ich glaube, genau,
wolltest du darauf hinaus.
Ein bisschen gewirbelt hat er auch schon, ja.
Absolut, also ein 16-Jähriger bei der U23, das ist schon krass, aber absolut verdient und ja auch gewollt, dass unsere jungen Talente früh mit dem Männerfußball in Berührung kommen. Mathis spielt ja eigentlich in unserer U19, hat in dieser Saison schon 15 Scorer-Punkte auf dem Konto. War ja auch unter anderem in der Youth League gegen Juventus Turin erfolgreich, also ein ganz spannender Junge, den wir hoffentlich am Mittwoch wieder in der Youth League gegen Bodø/Glimt erleben dürfen. Da kommen wir gleich noch zu.
Und das Disclaimer von uns, wir sind uns, glaube ich, beide nicht hundertprozentig sicher, ob wir Bodø/Glimt richtig aussprechen. Wir können euch aber sagen, dass der US-Amerikaner tatsächlich nicht Mattis Albert heißt, sondern Mathis Albert. Wir haben nachgefragt. Also der Junge spricht sich wirklich so aus. Ja, vielleicht haben wir das gesagt, Premier League International Cup 16. und 19. Dezember spielen wir gegen U21-Teams von Leeds und von Manchester. Und ja, haltet einfach mal die Augen offen auf unseren Kanälen. Also wir schicken da auf jeden Fall noch jemanden mit, der dokumentieren wird, was da passiert. In England ist ja auch mal eine geile Chance. Also ich meine, die spielen das Spiel gegen Manchester United ist im Old Trafford, soweit ich weiß. Und das ist ja schon mal geil.
Und also, zum ersten Mal, dass Borussia Dortmund bei so einem Cup mitmacht.
Ja, also ihr dürft auf jeden Fall erwarten, dass wir euch da mitnehmen und ihr werdet die entscheidenden Szenen und Bilder und Eindrücke aus England von uns bekommen. Aber das, wie gesagt, erst Mitte, Ende Dezember. Und wir gehen weiter zur U19.
Ja, die U19 hat gespielt gegen Rot-Weiß Essen. Ausgangslage war klar. Mit einem Sieg zieht die U19 als erster der Gruppe H in die Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga ein. Eine Niederlage und wir rutschen sogar auf Platz 3 und dann nur die besten Gruppendritten kommen weiter. Also es ging tatsächlich um was. Ja, und ich war dabei, habe ein bisschen was für Social Media gemacht und dann beginnt dieses Spiel.
Anders als gedacht.
Für uns maximal unglücklich, würde ich sagen. Also erst ein kurioses Eigentor von Valenciennes. der nach einem Pass in den Strafraum einfach ins eigene Tor einschiebt. So ein bisschen, also bedrängt wurde er schon, aber ja, es gedacht, wäre nicht unbedingt notwendig gewesen. Ja. Das war, glaube ich, schon in den ersten 6, 7 Minuten und dann 13 Minuten später eine Flanke in unseren Strafraum. Und der Essener Boran Özbek, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, mit einem Fallrückzieher aus dem Lehrbuch, also der wäre Zlatan Ibrahimovic, glaube ich, neidisch geworden. Also richtig schönes Tor, muss man leider sagen. Und dann steht es schon 0-2, sehr, sehr früh. Ja, und zum Glück haben unsere Jungs dann noch in der ersten Hälfte ausgleichen können. Thierry Fidjitatsemeta und Taichan Echibasi stellen dann noch in der ersten Halbzeit auf 2-2. Und dann ist es in der zweiten Halbzeit wieder Thierry, der dann doch noch für den 3-2 Siegtreffer sorgt. Also dann eine richtig gute Leistung unserer Jungs, dann noch am Ende Moral gezeigt und eben als Gruppenerster jetzt in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga im nächsten Jahr.
Ja, finde ich auch richtig, richtig stark. Und ihr habt es vielleicht vor einer Woche oder hoffentlich vor einer Woche gehört, da hatten wir hier im Podcast einen sehr glücklichen U17-Trainer, nämlich Marco Lehmann am Telefon. Und da haben wir uns gedacht, dem U19-Trainer Felix Hirschnagel müsste es doch eigentlich heute ähnlich gehen. Und das checken wir jetzt mal. Er hat nämlich gesagt, dass wir ihn anrufen können.
Machen wir das mal, Christoph, oder?
Gucken, ob er schon bereit ist.
Felix Hirschnagel.
Christoph Böckham vom BVB-Podcast.
Hi Christoph, grüß dich.
Ich grüße dich. Martin ist auch da. Sag mal was, Martin.
Hallo Felix.
Hi Martin.
Felix,
hi.
Wo erreichen wir dich gerade?
Wir sind gerade im Staff-Meeting gewesen. Ich bin jetzt quasi in den Nebenraum gegangen, um mir die Zeit für euch zu nehmen.
Das ist aber nett.
Sehr gut, weil wir hatten ein bisschen Befürchtung, dass ihr, kann ja schon mal passieren, dass ihr überzieht. Aber das ist ja super, dass ihr es in der Zeit geschafft habt. Wie ist denn ich sag's jetzt mal ganz so frank und frei raus, wie ist denn das Gefühl gerade bei euch bei der U19? Weil wir haben gerade schon ein bisschen drüber geredet über euch und haben gesagt, so ja, vor einer Woche hatten wir Marco Lehmann dran, der war natürlich echt happy und zufrieden, wie diese Vorrunde ausgegangen ist. Wie ist es bei dir?
Wir sind auch happy und zufrieden, vor allem weil wir uns über der gesamten Hinserie komplett treu geblieben sind oder treu bleiben konnten. Das heißt, wir haben echt viele Spieler auf die Matte gebracht. Das war ganz spannend, weil ich dann am Sonntag in der ruhigen Minute mal vor der ganzen Kadersituation saß und ich dann gesehen habe, dass wir in der Halbserie mit dem Spieltag jetzt gegen Essen über 40 Spieler in U19 eingesetzt haben in Liga, Pokal und Champions League.
Das ist Wahnsinn.
Wie kriegt man denn so viele Spieler koordiniert? Also auch, dass alle vielleicht auch zufrieden sind und nicht enttäuscht sind, dass sie mal nicht spielen.
Ich muss sagen, das war wahrscheinlich eine der größten Aufgaben dieses Jahr im Trainer, oder was heißt dieses Jahr, dieser Hinrunde im Trainerteam, dass du natürlich ständig moderieren musst und Gespräche führen musst. Aber ich muss sagen, dadurch, dass wir im Trainerteam so stark aufgestellt sind, habe ich mir die Kapazitäten echt häufig freischaufeln dürfen, sag ich mal, dass ich diese Gespräche geführt habe. Und es war eigentlich vollkommen egal, ob es auf Youth League-Reisen war oder vor einem Ligaspiel. Die Zeit konnte ich mir einfach nehmen, weil es war wichtig, dass ich die Jungs immer einzeln abhole und nicht immer nur in der Gruppe. Geht ja dann auch darum, den einen oder anderen ein bisschen besser kennenzulernen. Wir hatten jetzt wieder mit Desmond, mit Niklas, mit Tasso und mit Kieran hatten wir 4, die haben noch gar nicht von uns gespielt. Die hatten jetzt ihre ersten Minuten in unserem Meisterschaftsspiel im letzten. Genau, und von daher muss ich mir die Zeit nehmen, um die auch ein bisschen kennenzulernen, abzuholen. Auf welchem Stand sie sind, wo sie herkommen, was sie gerade gemacht haben und so weiter. Ja, also es ist immer wichtig, dass ich weiß, auf welchem Status ich die Jungs dann auch so gerade auffangen darf.
Ja, das wäre tatsächlich, das spielt schon so ein bisschen an, was ich dich jetzt auch fragen wollte, weil du hast jetzt benannt, ja, es ist eine Herausforderung bei so vielen Spielern, ich sage jetzt mal, sie so ein bisschen auch bei Laune zu halten, sie kennenzulernen, zu wissen, wen habe ich da vor mir, in was für eine Situation steckt diese Person gerade. Aber du hast ja ganz nebenbei auch noch den nicht ganz unwesentlichen Auftrag, dass wir ja auch noch anständigen Fußball spielen wollen, dass wir eine Fußballidee verfolgen und die ist ja auch wirklich anspruchsvoll. Und normalerweise würde man ja mal sagen, im Optimalfall hast du halt so eine Achse an Spielern und versuchst nicht so viel zu rotieren. Jetzt bist du ein Stück weit auch gezwungen worden, manchmal sogar durch den Erfolg, also Leute, die ihr einfach auch an der U17-WM abgegeben habt, zu rotieren. Wie einfach oder schwer ist dir das gefallen, halt auch, dass du für dich nach dem Spiel gesagt hast, ey, das Niveau, was wir hier auf den Platz bringen, da bin ich total zufrieden mit.
Ich glaube schon, dass die Aufgabe lag schon viel im auch im Training dann oder bei der Trainingszeit. Wir haben, das soll sich jetzt gar nicht doof anhören, aber wir haben der Gegnervorbereitung einfach nicht so viel Zeit gegeben, sondern wir haben immer versucht, komplett bei uns zu bleiben, unser Spiel durchzudrücken, unsere Prinzipien wollten wir aufs Feld bringen, unsere Art und Weise wollten wir aufs Feld bringen. Wir haben keinen Gegner nachgestellt im Training. Es musste niemand so brechen wie der Gegner am Wochenende. Es musste niemand so spielen wie der Gegner am Wochenende, sondern wir haben immer, mal als Beispiel, wenn wir jetzt 11 gegen 11, 8 gegen 8 gespielt haben, dann haben wir immer unseren Stil durchgedrückt. Und ich glaube, so konnten wir auf jeden Fall ja immer komplett bei uns bleiben, konnten unsere Sachen wiederholen, konnten unsere Sachen automatisieren. Ich glaube natürlich, dass wenn ich da jetzt das Bochum-Pokalspiel zum Beispiel nehme, auch in der Phase nach der Youth League, sind wir komplett bei uns geblieben, haben uns einfach am Platz sehr wenig auf Bochum vorbereitet. Das hat man dann vielleicht an dem Tag mal gemerkt, weil wir halt nicht gegen die Fünferkette vorbereitet haben und uns da dann schwer getan haben. Aber auf Dauer, glaube ich, sind wir das ganze Jahr mit dem Weg jetzt belohnt worden. Und ja, denke, dadurch ist das Einbinden der unterschiedlichen Charaktere dann über den persönlichen Weg immer recht ordentlich gelaufen, ja.
Am Mittwoch habt ihr ja wieder die Aufgabe, die Charaktere, die du beschrieben hast, aus U17, U19, U23 in eine gute Mannschaft zu stecken. Das letzte Youth League-Spiel der Ligaphase steht an. Du hast es als The Last Dance beschrieben. Wie ist denn die Ausgangslage vor dem Spiel gegen Bodø/Glimt?
Also das Schöne an der Geschichte, und das hatten wir auch wirklich in diese Position, haben wir uns das ganze Jahr über gebracht durch, ich sage jetzt einfach mal, wirklich intensive, harte und emotionale, leidenschaftliche Arbeit, dass wir ständig selbst in der Hand hatten. Und egal, ob es jetzt ein Pokalspiel war, ob es jetzt ein Meisterschaftsspiel war oder jetzt ein Youth League-Spiel. Und Stand jetzt habe ich mir dann die Begegnungen der Gegner, die im Prinzip alle ihre Spiele gewinnen müssten und wir müssten verlieren, habe ich mir jetzt aber nicht so im Detail angeschaut, sondern ich habe mir gesagt, okay, wieder coole Ausgangslage geschafft mit dem jungen Kader und demzufolge bleiben wir wieder komplett bei uns, wollen das genießen und alles raushauen und wollen natürlich jetzt in der Youth League auch noch ein Heimspiel mal gewinnen, ja, weil das ist ja, wenn irgendwo war es ein bisschen schmerzhaft, gerade in der Youth League Phase waren es die zwei Heimspiele, wobei ich auch da sagen muss, dass, weil du es vorhin nochmal gesagt hattest, uns ist einmal nicht so gelungen, eine Einheit aufs Feld zu bringen, das war gegen Bilbao. Das gegen Villarreal schon wieder ganz anders war und wir dieses Spiel meines Erachtens auch durchaus gewinnen dürfen. Ja, und somit bleiben wir jetzt komplett bei uns und wollen unsere Chance wieder mal nutzen.
Wenn das jetzt klappt gegen Bodø/Glimt, dann habt ihr Bodø/Glimt geschlagen, ihr habt Juve geschlagen, Kopenhagen und Man City. Der Einzug in die nächste Runde wäre dann damit perfekt. Was bedeutet dir das, mit diesem jungen Team dann weiterzukommen?
Ja, ich glaube, das bedeutet uns allen sehr viel, egal ob es jetzt ich persönlich als Trainer bin oder Cheftrainer. Das bedeutet, glaube ich, den ganzen Staff genauso viel wie auch jedem einzelnen Spieler, weil jeder einfach weiß, okay, wir haben jetzt die Chance, wie wir es gesagt haben, mit The Last Dance in dem Wettbewerb zu überwintern. Ich glaube, Ende der Woche bei der Auslosung dabei sein zu dürfen und ja dann Anfang Februar gleich wieder ein Highlight zu haben, mit dem wir in die Rückrunde starten.
Sehr schön. Eine Sache wollte ich dich nochmal fragen. Es ist natürlich noch nicht Weihnachten, aber ich hoffe einfach auch für dich oder für alle irgendwie im NLZ, dass ihr so mal ein bisschen runterkommen könnt, weil das waren ja auch wirklich eine Menge Spiele für euch. Hattest du schon mal so einen kurzen Moment, keine Ahnung, irgendwie an einer roten Ampel oder beim Tanken oder beim Bäcker oder so, wo du mal gedacht hast, so, Mann, es ist zwar eine wilde Achterbahnfahrt, aber irgendwie doch auch ganz schön cool, was hier gerade passiert?
Es ist eigentlich nur cool gewesen. Ich konnte mich auch, jetzt haben wir natürlich viele gute Ergebnisse erzielt dieses Jahr, noch neben dem ganzen Weg, den wir gehen. Natürlich hatten wir aber auch so zwei, drei härtere Niederlagen. Aber ich habe schon irgendwie auch in den letzten Jahren schon versucht, das Ergebnis nicht immer komplett in meinen Alltag reinzulassen, weil sonst wird man da als Trainer, glaube ich, irgendwann nicht mehr glücklich. Und da hilft mir natürlich einfach meine Familie sehr, die hier dabei ist. Und die lenkt mich gut ab. Von daher habe ich weder irgendwann mal eine rote Ampel gehabt, noch war ich irgendwie down, sondern ich sehe es nur als überragende Aufgabe und bin jeden Tag einfach happy, dass ich es machen darf.
Felix, tausend Dank für deine Zeit. Wir drücken alle verfügbaren Daumen für Mittwoch. Ja, und wenn ihr Zeit und Lust habt, dann schaut euch doch mal die Youth League live im Stadion auf unserem Trainingsgelände an oder live bei BVB TV, also 16 Uhr. Das lohnt sich.
Genau. Ja, ich werd mir anschauen.
Du hast einen guten Platz, habe ich gehört. Ja, ja. Sehr exklusiver Platz. Martin, wann kommt eigentlich Folge 3 der Doku raus? Weil da ist Felix ja auch relativ präsent drin.
Ja, wenn Felix noch am nächsten Tag, also am Donnerstag, dann Zeit hat für ein Interview, dann wahrscheinlich in der Woche darauf.
Sehr gut, ja. Prima. Ich glaube, da haben wir alle große Lust drauf. Vielen Dank und ja, bis bald, Felix. Mach's gut.
Ja, danke für den Anruf. Bis bald wieder, ja.
Ciao.
Ciao.
Ja, das war Felix Hirschnagel, so viel zu unserer U19 und wir kommen jetzt natürlich sofort zu den Fußballfrauen. Christoph, du warst mit deiner Family im Stadion. Wie war denn das Spiel der Frauen?
Genau, also Familienausflug zu den Fußballfrauen, das hatten wir schon ein paar Mal gemacht, weil nur die, also wir wohnen ja im Münsterland und die hatten in den letzten Jahren sogar auch schon im allerersten Jahr, da weiß ich noch, da haben sie gegen Herbern gespielt. Also es war immer irgendwo bei uns in der Ecke auch mal ein Auswärtsspiel. Carsten Kramer war dann meistens auch noch da und jetzt natürlich das Topspiel. Und es war natürlich, muss man sagen, wirklich Druck drauf und das hat man auch gemerkt. Vielleicht haben sich unsere Mädels davon ein kleines bisschen, also den Rucksack zu schwer, vielleicht war der zu schwer, den sie sich da aufgesattelt haben. Dabei fing alles wirklich optimal an, also direkt mit Anpfiff super durchgebrochen, dann in der 6. Minute mit einem starken Angriff, also aus dem Lehrbuch zu Ende gespielt, das 1:0 durch Selina Baum. Aber dieses 1:0 hat im Grunde genommen die Kölner angeknipst oder die Kölnerinnen angeknipst. Also das war komisch. Da hat dann erstmal hauptsächlich nur der 1. FC Köln gespielt. Und dann gehen die in die Pause und du denkst, optimal rausgeholt. Du führst mit 1:0, obwohl der Gegner definitiv zurück ins Spiel gekommen ist. Jetzt werden wir das Ding in der zweiten Halbzeit nach Hause spielen. Aber da muss man sagen, ist auch Köln besser aus der Pause gekommen. Und als dann so ungefähr nach einer Stunde der Ausgleich fällt, da muss ich sagen, also auch durch die BVB-Brille, da war der auch verdient zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist es nur, also aus meiner Sicht, ähnlich wie es schon beim 1:0 war, das Tor der Kölnerin schaltet eigentlich die Borussin richtig an. Und danach spielt dann wirklich mehrheitlich der BVB. Also auch Köln hat noch eine Chance, ein Tor zu schießen. Aber also so die Riesenchance des Spiels am Ende hat dann einfach die Kapitänin von Borussia Dortmund, Paula Reimer. Die kommt relativ frei, ich würde sagen aus 12, 13 Metern in meiner Erinnerung, zum Schuss und zirkelt den dann halt rechts am Tor vorbei. Also wenn der aufs Tor geht, dann ist der auch drin. Also da bin ich mir sehr sicher und das wäre dann wahrscheinlich auch der Deckel drauf gewesen. Und es ist halt verrückt, weil manchmal entscheiden so kleine Momente einfach Fußballspiele. Es bleibt also jetzt bei einem 3-Punkte-Rückstand auf Köln. Die Stimmung war auch offen gestanden nach dem Spiel echt betreten im Stadion, weil alle waren halt so bereit, alle sind hingegangen und hatten diesen Spielfilm schon vor Augen. Ey, heute holen wir die Tabellenführung, wir überholen Köln und dann gibt es ja eine sehr lange Winterpause und dann bleiben wir auf Platz 1 und dann versuchen wir dieses Ding einfach bis zum Schluss durchzuverteidigen. Das ist jetzt nicht mehr die Story. Jetzt gibt es eine andere Story, nämlich, dass der BVB in der Verfolgerrolle, in der Jägerrolle bleibt. Ist natürlich jetzt ein bisschen ätzend, weil du guckst die ganzen Weihnachtsferien auf diese Tabelle.
Es sind aber nur 3 Punkte Rückstand, ja, muss man ja sagen. Und wir haben das deutlich bessere Torverhältnis.
Korrekt.
Da ist ja in der Rückrunde noch alles drin.
Ja, du musst halt hoffen, dass Köln stolpert, was ich auch ehrlich gesagt nicht für unmöglich halte, weil wenn du dir die Hinrunde anguckst, ist ja jetzt auch nicht so, als wenn die da komplett durchmarschiert. Und es waren auch manche Ergebnisse dabei, wo Köln wirklich last minute das Ding noch gedreht hat. Die sind, das muss ich schon sagen, das hat mich beeindruckt, die sind in Dortmund mit echt viel Selbstvertrauen aufgetreten. Also das war schon okay. Aber ja, ich bin echt gespannt auf diese Rückrunde. Ich traue unseren Mädels aber auch zu, dass die jetzt keinen einzigen Punkt mehr abgeben. Und dann muss halt Köln liefern. Das ist die Situation,
absolut,
die wir da jetzt haben. Ja. bleibt uns noch das letzte Kapitel eines BVB-Podcasts mit einem sportlichen Rückblick. Und das ist eigentlich immer dasselbe. Wir weisen hin auf eine E-Mail-Adresse. Welche ist das?
Ja, schickt eure Fragen, Wünsche und eure Kritik bitte an podcast@bvb.de. Und dann könnt ihr euch Donnerstag auf eine neue Folge Flutlicht und Flipcharts freuen. Christoph, wer ist denn da zu Gast?
Ja, Ciro. Tatsächlich, der dürfte dir, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ciro Maglione.
Ja,
er, also ist eine echte, ein echter Typ bei Borussia Dortmund. Ich möchte euch ehrlich gesagt noch nicht so ganz verraten, falls ihr ihn nicht kennt, was er macht. Er ist auf jeden Fall jemand, der sehr nah an den Profis dran ist, der viele lustige Sachen mitbekommt und ja, einfach auch ein witziger Kerl ist. Und ich weiß nicht, ob er den Kollegen Timo und Robin alles verraten hat,
ganz
verraten
sicher nicht
durfte, was er da so erlebt. Aber die Folge wird sich auf jeden Fall lohnen. Also wir stellen euch ja alle zwei Wochen Mitarbeitende von Borussia Dortmund vor. Ciro ist jetzt dran am Donnerstag und wirklich eine ganz, ganz dolle Empfehlung von uns. Hört euch das am Donnerstag mal an, die Folge mit Ciro. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge und ja, drückt dem BVB auf jeden Fall die Daumen am Mittwoch gegen die Norweger. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Ciao, bis bald.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.